Als Mischa kommt, sitzt Felix Frankfurter bei einer Partie Dame mit seiner Tochter am Tisch. Er ist ein großer Mann, groß und hager. Mischa hat mir mit viel verliebter Sorgfalt sein Äußeres beschrieben. Eine ehemals gewaltige Fülle hat Frankfurters Haut in Falten gelegt, was besonders noch dadurch unterstrichen wird, dass ja auch die Sachen, die er trägt, aus erheblich dickeren Zeiten stammen. Bilder beweisen, dass Mann und Haut vor Jahren eine wohl ausgewogene Einheit gebildet haben. Ein dickes Album voll Bilder, mit denen Frankfurter Mischa gleich bei seinem ersten Besuch traktiert hat. Denn er konnte den unvorteilhaften Eindruck, dessen er sich durchaus bewusst war, unmöglich auf sich sitzen lassen. Um seinen Hals ist ein Schal geschlungen, kunstvoll und salopp, ein Ende nach vorne und eins auf den Rücken, und in seinem Mund steckt eine Pfeife, Meerschaum, die lange schon vergessen hat, wie Tabak schmeckt. Er sitzt mit seiner Tochter am Tisch, die Partie steht für Rosa hoffnungslos. Frau Frankfurter sitzt bei ihnen, sie achtet nicht auf das Spiel, sie näht an einem Hemd ihres Mannes, macht es noch enger und träumt womöglich von einem stillen Glück. Als Mischa kommt, hat sich Rosa eben aufgeregt, dass die Partie mit ihrem Vater so langweilig ist, weil er bei jedem Zug so endlos lange überlegt. Und er hat versucht, ihr zu erklären, dass es günstiger ist, in 2 Stunden eine Partie zu gewinnen, als 5 zu verlieren. »Aber wozu grübelst du jetzt noch?« hat sie gefragt. »Du stehst doch sowieso schon besser.« »Ich stehe nicht sowieso besser«, hat er gesagt, »sondern weil ich so lange überlege.« Sie hat ärgerlich abgewinkt, von Freude am Spiel keine Rede mehr. Sie hat die Steine nur aus Gehorsam nicht umgeschmissen, und weil Mischa noch nicht da war, doch dann klopft es. Sie rennt eilig zur Tür, öffnet und Mischa kommt herein. Man begrüßt sich, Frankfurter fordert Mischa auf, Platz zu nehmen, Mischa setzt sich. Rosa räumt schnell die Steine und das Brett weg, bevor Mischa ihre verlorene Partie übernehmen kann. Oft schon hat er sich auf ihren Platz gesetzt, nach einem Ausweg gesucht, hat am Ende doch aufgeben müssen und Revanche gefordert. Frankfurter hat sie ihm gewährt, dann haben sie beide da gesessen und gegrübelt. Und auf einmal war es so spät, dass Mischa gehen musste, bevor Rosa von ihm etwas gehabt hat. »Ihr habt gespielt?« fragt Mischa. »Wer hat denn heute gewonnen?« »Wer schon?« sagt Rosa, und es klingt wie ein Vorwurf. Frankfurter zieht an seiner Meerschaumpfeife, zufrieden, wie man eben sein kann, zwinkert Mischa zu. »Sie spielt schneller, als sie denkt. Aber ich wette, du hast das schon bei anderer Gelegenheit selber gemerkt, stimmt's?« Mischa lässt das Witzchen links liegen, er kommt heute nicht mit leeren Händen. Er überlegt noch, wie man die Nachricht besonders wirkungsvoll anbringen kann. Denn Frankfurter hat nichts lieber als eine Geschichte mit einer Pointe am Ende. Wenn er über das Theater redet, wo sich, wenn man ihm glauben soll, die irrsinnigsten Dinge zugetragen haben, so gibt es dort keinen Schritt und keinen Blick, mit denen es nicht irgendeine besondere Bewandtnis auf sich hat. Jemand ist gestürzt oder hat sich blamiert oder die Vorstellung geschmissen oder nicht verstanden, warum die anderen lachen. Wenn es nicht so wäre, findet wohl Frankfurter, brauchte man es überhaupt nicht erst zu erzählen. »Was kann man denn heutzutage einem Gast anbieten?« sagt Frankfurter zu seiner stillen Frau. Und dann zu Mischa. »Was kann man denn einem Gast anbieten, außer der Tochter?« Er lächelt. Gelungen, die Bemerkung. Dann zieht er wieder an der Pfeife. An einer leeren Pfeife ziehen kann jeder, ein Kinderspiel, aber nicht so wie Frankfurter. Er spielt den Genuss mit, die wohlige Fülle des Rauches. Wenn man nicht genau hinsieht, könnte man in Versuchung kommen, den Qualm wegzuwedeln. Man schweigt ein paar Gedanken lang, gleich wird Frankfurter eine Anekdote erzählen, eine seiner Geschichten, an deren Ende er immer so vergnügt tut, dass er sich auf die Schenkel schlägt, etwa wie der Tell gleich zu Beginn seinen Hut vor dem Hut auf der Stange gezogen hat, für eine lumpige Wette, oder wie dem Schauspieler Strzelecki, der ansonsten ein göttlicher Othello gewesen sein soll, das Gebiss aus dem Mund gefallen ist, genau während er über Desdemona gebeugt war, um sie zu erwürgen. Rosa legt ihre Finger auf Mischas Hände, ihre Mutter macht das Hemd immer noch kleiner, Frankfurter reibt sich die Knie, vielleicht ist er heute nicht aufgelegt, und dabei kommt Mischa mit so einer guten Nachricht. Er grübelt nur noch, wie man sie am besten sagt, wie über einem Zug. »Hast du überhaupt schon das Neueste gehört?« fragt ihn Rosa plötzlich. Mischa sieht überrascht von einem zum anderen. Er gibt das Suchen auf und wundert sich, dass Frau Frankfurter nicht einmal den Blick vom Hemd hebt. Sie wissen es schon. Und dabei hat er bis jetzt nicht gemerkt, dass sie es wissen. Er wundert sich, dass alles im Zimmer noch aussieht wie beim letzten Besuch. Er wundert sich, wie schnell es geht. Heute früh hat er es erst von Jakob gehört. Jetzt ist es schon hier, bei den Frankfurters. Über wie viel Stationen? Doch am seltsamsten ist, dass Rosa jetzt erst davon anfängt. Sie kann es nicht vergessen haben und jetzt ist es ihr wieder eingefallen. Unmöglich, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht haben sie Grund, die Sache nicht zu glauben. Ihr wisst es schon? Vorhin auf der Arbeit haben sie es erzählt, sagt Rosa. Und ihr freut euch nicht?
Freuen sollen wir uns? Worüber sollen wir uns denn freuen, Jungchen? Hä? Früher hätten sie sich darüber freuen können, die ganze Verwandtschaft zusammenrufen und saufen. Aber heute gibt es ein paar Kleinigkeiten, die anders geworden sind. Ich halte die Sache für einen einzigen Jammer, mein Junge. Fast schon ein Unglück für die Leute. Und da fragst du, warum ich mich nicht freue?
Mischa wird sofort klar, dass von etwas ganz anderem die Rede ist. Die einzige Erklärung für die Stimmung. Wenn nicht, dann hat Frankfurter den Verstand verloren. Dann weiß er nicht mehr, was er redet. Es wird schwer sein, das Kind großzuziehen, sagt Frau Frankfurter zwischen zwei Nadelstichen. Der erste Anhaltspunkt. Neues Erstaunen in Mischas Augen. Von irgendeinem Kind wird gesprochen. So schnell geht es also doch nicht mit der Nachrichtenübermittlung. Offenbar haben zwei Wahnsinnige ein Kind in diese Welt gesetzt, ohne von der Neuigkeit gehört zu haben. In normalen Ghetto-Zeiten sicher ein Thema, über das man spricht. Aber seit gestern sind die Zeiten nicht mehr normal. Da weht ein anderer Wind. Da können wir dir Dinge sagen, da vergisst du Kind und Mann und Weib und Essen und Trinken. Seit gestern ist morgen auch noch ein Tag. Jetzt wundert sich Rosa. Erst wundert sie sich und dann lächelt sie über Mischas Gesicht.
Du weißt es ja doch noch nicht, sagt sie. Aber so ist er. Er kann nicht vertragen, wenn andere mehr wissen als er. Immer spielt er den neunmal Klugen und dabei hat er von nichts eine Ahnung. Im zweiten Bezirk ist ein Kind geboren worden. In der Witebska. Zuerst waren es Zwillinge, aber eins ist gleich nach der Geburt gestorben. In der letzten Nacht. Wenn alles vorbei ist, wollen sie den Jungen auf den Namen Abraham eintragen lassen.
Wenn alles vorbei ist, sagt Frankfurter. Er legt die Pfeife auf den Tisch, steht auf, spaziert mit gesenktem Kopf durch das Zimmer, die Hände auf dem Rücken. Seine missbilligenden Blicke treffen Mischa, der doch nicht etwa grinst. Sie nehmen alles so leicht, Rosa auch. Sie mögen zu jung sein, um es zu begreifen. Sie reden von künftigen Zeiten wie von einem Wochenende, das bestimmt kommen wird. Man fährt mit der ganzen Familie und einem Korb voll Essen ins Grüne, egal ob es regnet oder nicht.
Wenn alles vorbei ist, lebt das Kind nicht mehr und die Eltern leben nicht mehr. Wir alle werden nicht mehr leben, dann ist alles vorbei. Frankfurter ist angekommen. Sein Spaziergang ist zu Ende und er setzt sich wieder.
Ich finde David schöner, sagt Frau Frankfurter leise. Dovidel, erinnert ihr euch? So hat der Sohn von Annette geheißen.
Abraham hört sich so sehr alt an, überhaupt nicht wie ein Kind. Dabei ist doch nur bei Kindern der Name von Bedeutung. Später, wenn sie erst groß sind, ist er gar nicht mehr so wichtig. Rosa neigt mehr zu Jan oder Roman. Sie meint, dass man endlich von den traditionellen Namen loskommen sollte. Wenn man den Stern nicht mehr zu tragen braucht, dann auch andere Namen. Frankfurter schüttelt den Kopf über das Weibergeschwätz und Mischa wünscht sich auf einmal, dass er jetzt erst gekommen wäre, gleich mit der Neuigkeit ins Haus, so wie sie ist. Denn wenn er nun davon anfängt, dann wird es ihnen ähnlich gehen wie ihm bei seinem Irrtum. Warum sagt er es jetzt erst? Vergessen haben kann er es nicht. Er sitzt schon und sitzt, sie reden sich immer tiefer in ihre trübe Laune. Entweder er sagt es erst morgen und tut dann so, als wäre es die letzte Neuigkeit, oder er denkt sich eine Geschichte aus, die erklärt, warum erst jetzt und nicht gleich beim Öffnen der Tür. Er entscheidet sich für heute. Eine kleine Pointe extra für Frankfurter. Er steht auf, tut geziert, er weiß selbst nicht, ob es gespielt ist oder echt, er sieht Frankfurter verlegen an, der wundert sich schon über den langen Anlauf und bittet ihn in aller Form um die Hand seiner Tochter. Rosa entdeckt etwas an ihrem Fingernagel, das sie mit Haut und Haaren beschäftigt. Etwas so Wichtiges, dass ihr Gesicht rot wird und anfängt zu glühen. Sie haben vorher kein Sterbenswort davon gesprochen und eigentlich gehört es sich wohl so. Frau Frankfurter beugt sich tiefer über das Hemd, das noch längst nicht klein genug ist. Die Meisterarbeit macht der Kragen, weil auf genauesten Sitz großer Wert gelegt wird. Mischa genießt seinen Einfall. Gelungen oder nicht gelungen, Frankfurter ist verblüfft. Und wird etwas sagen. Er ist dran mit einem Wort. Eine höfliche Frage verdient eine Antwort, und wenn die Frage noch so abwegig ist, wie es vorerst scheint, er wird eine Brücke bauen zu der großen Neuigkeit, und das wird auch gleichzeitig die Erklärung sein, warum erst jetzt. Das ist Mischas Plan, in größter Eile entworfen und gar nicht so schlecht. Felix Frankfurter wird eine Brücke bauen, er ist an der Reihe. Alle warten auf Antwort. Großes Erstaunen also bei Frankfurter. Ungläubigkeit in den Augen, er hat eben noch an der Pfeife gezogen und vergessen, den Rauch wieder auszublasen. Der Vater, der seine einzige Tochter keinem anderen geben würde als Mischa, er liebt ihn doch schon wie den eigenen Sohn. Der Mann der Realitäten, dem man nichts vormachen kann, ist erschlagen. Er ist verrückt geworden, flüstert er. Die Not hat ihn verwirrt. Das sind diese gottverfluchten Zeiten, wo ganz normale Wünsche wie Ungeheuerlichkeiten klingen. Sag du doch etwas dazu. Doch Frau Frankfurter sagt nichts dazu. Sie lässt ein paar Tränen lautlos auf das Hemd tropfen. Sie weiß ja nichts zu sagen. Alle wichtigen Fragen hat bis jetzt immer nur ihr Mann entschieden. Frankfurter nimmt den Spaziergang wieder auf. Innere Bewegung. Und Mischa sieht so gute Hoffnung aus, als könnte jetzt nur kommen: Nimm sie und werdet glücklich. Wir sind im Ghetto, Mischa. Weißt du das? Wir können nicht tun, was wir wollen, denn sie machen mit uns, was sie wollen. Soll ich dich fragen, was für Sicherheiten du zu bieten hast? Denn sie ist meine einzige Tochter. Soll ich dich fragen, wo ihr eure Wohnung zu nehmen gedenkt? Soll ich dir sagen, was für eine Mitgift Rosa von mir bekommt? Das wird dich doch bestimmt interessieren. Oder soll ich dir ein paar Ratschläge geben, wie man eine glückliche Ehe führt und dann zum Rabbiner gehen und fragen, wann es ihm am besten passt mit der Chassene? Zerbrich dir lieber den Kopf, wo du dich verstecken wirst, wenn sie dich holen kommen. Mischa schweigt zuversichtlich. Das war schließlich noch keine Antwort.
Hört euch das an! Sein Schiff ist untergegangen, er schwimmt mitten auf dem Meer, weit und breit kein Mensch, der ihm hilft, und er überlegt, ob er abends lieber ins Konzert geht oder in die Oper.
Die Arme sinken herunter. Alles, was zu sagen ist, hat Frankfurter gesagt. Sogar eine kleine Allegorie am Ende gefällig. Deutlicher braucht man nicht zu werden. Aber Eindruck auf Mischa gemacht hat er nicht. Im Gegenteil, es ist alles nach Wunsch gelaufen. Weit und breit keine Hilfe, auf so ein Sätzchen hat Mischa bloß gelauert. Gleich werdet ihr wissen, wie es wirklich aussieht. Es hat schon einen Sinn, von der Zukunft zu reden. Mischa ist doch kein Idiot. Natürlich weiß er, wo wir hier sind. Natürlich weiß er, dass man nicht heiraten kann bis, und darum geht es eben, bis die Russen kommen. Mischa zu mir: Da habe ich ihnen einfach gesagt, wortwörtlich einfach, dass die Russen 20 Kilometer vor Besanica sind. Verstehst du? Es war nicht bloß eine Mitteilung, es war jetzt auch ein Argument. Ich habe mir vorgestellt, sie würden anfangen zu jubeln. Sowas erfährt man ja nicht alle Tage. Aber Rosa ist mir nicht um den Hals gefallen. Sie dachte überhaupt nicht daran. Sie hat fast erschrocken den Alten angesehen und der hat mich angesehen. Lange hat er kein Wort gesagt, mich bloß angesehen, dass ich schon unruhig geworden bin. Im ersten Moment habe ich gedacht, sie brauchen vielleicht etwas Zeit, um es zu begreifen, wie mich der Alte so angesehen hat. Aber dann war mir klar, dass sie keine Zeit brauchen, sondern Gewissheit. Es ist mir doch genauso gegangen. Ich habe doch auch gedacht, dass Jakob mich bloß von dem Kartoffelwaggon ablenken will. So lange habe ich das doch gedacht, bis er mir die ganze Wahrheit gesagt hat, woher er es weiß. So eine Nachricht ohne die Quelle ist einfach nichts wert, eben bloß ein Gerücht. Ich will also schon den Mund aufmachen und ihnen den Zweifel nehmen, aber dann habe ich lieber gewartet. Sollen sie fragen, habe ich gedacht. Wenn du etwas aus einem herausholst, dann geht es dir leichter in den Kopf, als wenn er es dir von alleine und in einem Stück erzählt. Und genau so ist es auch gekommen. Endloses Schweigen also. Die Nadel ist mitten im Stich stehen geblieben, Rosas heißer Atem, Frankfurters Augen, davor steht Mischa im Rampenlicht und das Publikum hängt an seinen Lippen.
»Weißt du, was du da redest?«, sagt Frankfurter. Damit macht man keine Witze.
Das müssen Sie mir nicht sagen, sagt Mischa. Ich weiß es von Heim.
Von Jakob Heim?
Ja.
Und er? Woher weiß er es?
Mischa lächelt schwach, tut verlegen, er zuckt miserabel mit den Schultern, was ihm keiner abnimmt, da gibt es irgendwo ein Versprechen. Dass er es nicht halten wird, ist eine zweite Sache, aber das Versprechen ist nun einmal gegeben. Und man möchte wenigstens gezwungen werden, es zu brechen. Man will sein Möglichstes getan haben. Du hättest an meiner Stelle auch nicht anders gekonnt.
Woher er das weiß?
Ich habe ihm versprochen, es keinem zu erzählen, sagt Mischa. Eigentlich schon bereit, es doch zu tun, aber nicht deutlich genug bereit, jedenfalls für Frankfurter nicht deutlich genug. Es ist nicht die Zeit, auf Nuancen in der Stimme zu achten. Frankfurter geht 2, 3 schnelle Schritte nach vorne und gibt Mischa eine Ohrfeige. Ein Mittelding zwischen einer vom Theater und einer echten, aber eher wohl echt, denn Empörung ist dabei. Wir reden hier nicht, um uns die Zeit zu vertreiben. Natürlich ist Mischa ein bisschen erschrocken, so viel Zwang war auch wieder nicht nötig, aber er kann jetzt nicht gekränkt sein, irgendeine Form musste der Zwang ja annehmen. Er kann sich nicht hinsetzen, mit starrem Gesicht, die Arme vor der Brust verschränkt und auf Entschuldigung warten, da könnte er lange warten. Er kann, und das tut er, alle Zweifel beseitigen, es ist soweit, der Plan ist aufgegangen, keiner wird mehr fragen, warum erst jetzt. Jakob Heim hat ein Radio. Noch ein wenig Schweigen. Ein paar Blicke untereinander, das immer noch zu große Hemd schwebt unbeachtet auf die Erde. Man darf es glauben, wenn der eigene Schwiegersohn es sagt. Endlich fällt ihm Rosa um den Hals. Lange genug hat er darauf gewartet. Über ihre Schultern hinweg sieht er, wie Frankfurter sich erschöpft setzt und die Hände vor das faltige Gesicht schlägt. Ein Gespräch wird nicht aufkommen, es gibt nichts zu sagen. Rosa zieht sein Ohr an ihren Mund und flüstert. Er versteht nicht. Der Alte hat noch die Hände vor dem Gesicht und Mischa sieht sie fragend an. Komm, wir gehen zu dir, flüstert Rosa noch einmal. Eine glänzende Idee. Sie nimmt Mischa das Wort aus dem Mund. Heute überschlagen sich die guten Einfälle. Sie gehen unnötig leise hinaus, die Tür fällt ins Schloss, niemand hört es, draußen wird es schon gefährlich dunkel.